Wir gehen in das Jahr 1996, über 20 Jahre zurück. Es ist der 10. Mai, kurz nach Mitternacht. Rob Hall, ein Bergsteiger und Expeditionsleiter, startet mit einer Gruppe zahlender Kunden auf dem Weg zum Mount Everest, hoch auf den Dach der Welt, über 8000 Meter hoch. Mit in dieser Gruppe von den zahlenden Kunden ist Dag Hansen. Dag Hansen hat ein Jahr davor probiert, auf den Mount Everest zu kommen und hat es nicht hinbekommen. Er war zu schwach, er war zu langsam und musste abbrechen. Dieses Mal wollte er unbedingt hoch. Hat wieder $65.000 bezahlt, um diese Expedition mitzumachen. Und Rob Hall ist der Expeditionsleiter und sie starten kurz nach Mitternacht auf den Weg hoch auf den Gipfel vom Mount Everest. Und nach einer gewissen Zeit, da merkt Dag Hansen wieder, er wird schwächer. Er ist zu langsam, die Gruppe, die ist schneller als er, die ziehen vorne weg. Rob Hall versucht ihn zu motivieren, zu ermutigen, kommen, und irgendwann merkt Rob Hall, es funktioniert nicht, er wird es wieder nicht schaffen. Und er versucht ihn davon zu überzeugen, wieder zurückzugehen. Aber Dag Hansen sagt, nein, ich gehe nicht zurück, ich gehe diesmal auf den Gipfel. Die sind auch gar nicht mehr so weit weg, aber es ist bereits 14 Uhr. 14 Uhr, das ist die festgelegte Zeit von Rob Hall, eine Umkehrzeit. Egal, wo du auf dem Weg zum Gipfel bist, um 14 Uhr musst du umkehren, damit du rechtzeitig wieder im Basislager ankommst, bevor es dunkel wird. Sonst schaffst du es nicht. Es ist 14 Uhr und Hansen sagt, ich gehe auf den Gipfel. Rob Hall muss eine Entscheidung treffen. Er will auf der einen Seite den Kunden, der ja zum zweiten Mal richtig viel Geld bezahlt hat, will er hoch auf den Gipfel bringen. Und auf der anderen Seite weiß er, wenn wir jetzt weitergehen, werden wir es nicht schaffen. Wir kommen nicht rechtzeitig ins Lager zurück. Er entscheidet sich, Dag Hansen zu begleiten. Sie gehen hoch, sie kommen oben am Gipfel an, Dag Hansen ist überglücklich. Und sie funken das Basislager an und das Basislager erkundigt sich, wo seid ihr? Und Rob Hall sagt, wir sind oben auf dem Gipfel. Die Crew unten, die erschreckt sich, es ist nach 14 Uhr und Rob Hall, der erfahrene Bergsteiger, ist immer noch oben auf dem Gipfel, noch nicht auf dem Rückweg. Und sie machen sich dann schnell auf den Rückweg, in der Hoffnung, es noch zu schaffen, aber wie es dann so kommen muss, ein Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf, sie können nicht weiter absteigen, sie suchen sich Schutz vor diesem Sturm. Und als der Sturm vorbei ist und Rob Hall praktisch mehr oder weniger sieht, was so passiert, ist Dag Hansen weg. Man vermutet, dass er abgestürzt ist. Man hat seine Leiche, soweit ich weiß, bis heute nicht gefunden. Jetzt sitzt er da, alleine, völlig entkräftet. Die Sauerstoffflaschen sind leer und er wartet auf Hilfe. Andere Teams versuchen, ihm zur Hilfe zu kommen, aber sie schaffen es nicht. Er muss die Nacht dort oben auf über 8700 Metern verbringen. Wie durch ein Wunder überlebt er die Nacht und ist am nächsten Morgen ansprechbar. Er telefoniert mit dem Basislager, sie versuchen alles Mögliche, um ihn da rauszuholen. Aber sie schaffen es nicht. Und sie ziehen ihre letzte Karte, sagen, wir rufen seine Frau an und stellen eine Verbindung her. Vielleicht schafft sie es, ihn zu motivieren, noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren, um loszugehen und nach unten zu kommen. Und sie stellen diese Verbindung her über Satellitentelefon. Und die letzten Worte, die Rob Hall sagt, ich liebe dich, schlaf gut, mein Schatz, mach dir bitte nicht so viele Sorgen. Und ab dann bricht die Verbindung ab, man hört nichts mehr von Rob Hall, er stirbt oben auf diesem Berg. Eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, von der man meint, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Das ist ein erfahrener Bergsteiger, weltweit bekannt. Er hatte Rang und Namen, er wusste ganz genau, was er tut. Und er bricht seine eigene Regel. 14 Uhr Umkehrzeit. Er ist einen Kompromiss eingegangen, um einem Kunden zu helfen, auf den Berg zu kommen. Und diesen Kompromiss zahlt er letztendlich mit seinem Leben. Ich habe das Thema heute genannt, warum Kompromisse so gefährlich sind. Wir sind heute wieder in einer Gemeinde, in einem Sendschreiben. Es geht um die Gemeinde in Thyatira. Und ich möchte zu Beginn den ganzen Text durchlesen, um den es heute geht. Kapitel 2, die Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben und deine Ausdauer und weiß, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. Aber ich habe etwas gegen dich, dass du Isabel, die Frau, die sich selbst als Prophetin bezeichnet, lehren und meine Knechte verführen lässt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun für ihre Unzucht. Aber sie will nicht umkehren. Sieh, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun für ihre Werke. Und ihre Kinder werde ich töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem von euch nach euren Werken vergelten. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, die diese Lehre nicht angenommen haben und die Tiefen des Satans nicht erkannt haben, wie sie es nennen, ich lege keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Er soll sie weiden mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße werden sie zerbrochen. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Text. Was ist das für eine Stadt Thyatira? Wir haben ja schon über einige Städte gehört, wir haben über Smyrna gehört und über Pergamon und über Ephesus. Was ist Thyatira für eine Stadt? Über diese Stadt ist gar nicht so viel bekannt. Was man weiß ist, dass diese Stadt zwischen Sardes und Pergamon liegt. Sie liegt da an der Straße, die die beiden Städte verbindet und ist quasi ein Vorposten gewesen für Pergamon. Dort in Thyatira war ein Teil der Armee stationiert und letztendlich galt diese Stadt nur so als eine Barriere zur Stadt Pergamon. Wenn Feinde angegriffen haben, dann hatten die Armee und die Soldaten in der Stadt Thyatira einzig und allein den Auftrag, die Feinde so lange zurückzuhalten, bis die Menschen in Pergamon sich in Schutz bringen konnten. Weil geografisch, strategisch war diese Stadt ungünstig gelegen. Es ist also nicht ganz so viel bekannt über die Stadt. Was aber bekannt ist, ist, dass sich in dieser Stadt, an dieser Straße, dass sich ganz viele Händler und Handwerker beheimatet haben. Ganz viele verschiedene Handwerke waren dort zu finden und sie waren sogenannten Zünften organisiert. Und diese Zunft, die hat auch ein Stück weit das gesellschaftliche Leben organisiert. Es wurden Feste gefeiert, Rituale abgehalten, es wurden Götzenopfer gebracht und so weiter. Über so eine Zunft haben die Personen in der Stadt einen gesellschaftlichen Status bekommen. Bist du in einer Zunft? Dann bist du etwas, dann bist du sozial und auch wirtschaftlich abgesichert. Außerhalb dieser Zunft, wenn du nicht Teil dessen warst, hast du eigentlich keine Chance. Du bist abgeschnitten vom Rest der Gesellschaft, wirtschaftlich und sozial. Religiös tritt diese Stadt eigentlich kaum in Erscheinung. Man weiß nicht viel, da gab es keine großen Tempel oder andere große religiösen Einrichtungen. Man weiß lediglich, dass da wohl ein Orakel gegeben hat, also eine Person, die Wahrsagungen vorgenommen hat. Aber diese Tatsache ist im Kontext unseres Textes und für die Gemeinde eher nebensächlich. Und eine Person, die wir aus Thyatira kennen, das ist Lydia, die Purpurhändlerin. Als Paulus auf seiner Missionsreise war und die zweite Missionsreise hatte, hat Lydia sich bekehrt. Sie kommt aus dieser Stadt, nachzulesen in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Das soweit die Information zu der Stadt. Also viel haben wir hier nicht, aber ein bisschen was kriegen wir schon mit. Und unser Text beginnt mit der Vorstellung Jesu. Er beschreibt sich selber, er stellt sich wieder vor. Und wie stellt Jesus sich hier vor? Also die Art und Weise, wie ich mich vorstelle, sagt ja auch etwas darüber aus, was ich jetzt tun werde oder was ich vorhabe, was meine Ambitionen sind. Und er sagt hier, Augen wie Feuerflammen, Füße wie Golderz. Wenn wir im ersten Kapitel nachlesen, als Johannes ihn beschreibt, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn Erz im Ofen glüht. Und er sagt in Vers 23, dass ich es bin, der Herz und Nieren erforscht. Die Menschen früher dachten damals, die ganzen Gefühle, die Emotionen, die sitzen in den Nieren und im Herz, da sitzt so der ganze Verstand. Ist völlig egal, wo das sitzt, wir wissen, dass es nicht ganz so ist. Könnte auch im großen Zeh sitzen, es ist völlig egal. Was Jesus hier sagen will, ist, ich sehe alles. Ich kenne alles. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du fühlst, auch wenn kein anderer es sieht. Jesus tritt hier auf in einem Bild mit einer vernichtenden Kraft und er benutzt das Bild des Feuers. Jemand, der Feuer kontrollieren kann, der muss ganz, ganz viel Kraft haben. Feuer hat eine unglaublich zerstörerische, vernichtende Kraft. Und Jesus tritt hier im Bild dieser Kraft auf. Und auf der anderen Seite tritt er auf als jemand, der sagt, ich weiß alles, ich kenne dich durch und durch. Und wenn Jesus sich hier so vorstellt, dann kann man schon erahnen, dass er nicht so zum Spaß mit der Gemeinde redet, dass es hier nicht um irgendwelche Lappalien geht, sondern hier geht es ums Eingemachte. Hier wird es ernst. Jesus möchte eine eindringliche Warnung an die Gemeinde in Thyatira weitergeben. Warum Kompromisse so gefährlich sind. Der erste Punkt, den habe ich genannt, weil sie sich hinter einer Fassade verstecken. Sie haben Schein, dass etwas gut ist, aber dahinter sieht es ganz anders aus. Wir möchten uns den Vers 19 nochmal vorlesen. Da beschreibt Jesus die Gemeinde. Er sagt, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben und deine Ausdauer und weiß, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. Das beschreibt wohl eine richtig gute Gemeinde, eine Gemeinde, wo Dynamik drin ist, wo Leben herrscht in der Gemeinde. Da passiert was in der Gemeinde. Die Gemeinde ist scheinbar richtig gut unterwegs. Sie hat ja doch alles, was man als Gemeinde braucht, oder? Sie haben Glauben, das ist das Wichtigste. Sie haben Liebe, daran werden wir doch untereinander erkannt. Sie haben Werke, die Folge von Liebe, ein Ausdruck der Liebe. Und sie haben Ausdauer, ein Zeichen dafür, dass es kein Strohfeuer war, keine Eintagsfliege, sondern dass es mehr ist als nur eine anfängliche Begeisterung. Und Jesus sagt hier, ich weiß, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als deine ersten. Die Gemeinde wächst. Am Anfang ist weniger da als am Ende. Vorher waren sie hier, jetzt sind sie hier. Die Gemeinde wächst. Das ist scheinbar das Bild einer Supergemeinde. Ich weiß nicht, wollt ihr auch in so einer Gemeinde sein? Eine Gemeinde, wo das Leben blüht, wo richtig Dynamik ist? Kein so ein Trantütenverein, wo man nur sitzt und da passiert nichts. Jeder möchte in einer lebendigen Gemeinde sein. Jeder möchte, dass seine Gemeinde aktiv ist. Und wenn Menschen in die Gemeinde kommen, dass sie sich wohlfühlen und denken, boah, hier ist richtig Power, hier ist Energie. Ich möchte in so einer Gemeinde sein. Ich denke, ihr auch. Und es ist auch gut so, dass wir in so einer Gemeinde sein wollen. Hier geht etwas. Ja? Wir haben einen Slogan in Espelkamp. Espelkamp, hier geht was. Gemeinde, hier geht was. In Thyatira war richtig was los. Eine dynamische, eine lebendige Gemeinde. Wenn dann nicht das Aber wäre. Wenn dann nicht das Aber wäre. Jesus setzt hier zu einem Aber an. All das, was Jesus hier aufgezählt hat, scheint nur eine Fassade zu sein. Etwas, was er jetzt aufdeckt. Vers 20 sagt, aber ich habe etwas gegen dich, dass du Isabel, die Frau, die sich selbst als Prophetin bezeichnet, lehren und meine Knechte verführen lässt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hier ergeben sich mindestens zwei Fragen. Wer ist Isabel und was hat sie konkret gelehrt? Die eine Möglichkeit ist, Isabel ist eine ganz normale, natürliche Person, die in der Tat Isabel heißt und Teil der Gemeinde war. Das wäre eine Option. Die andere Option ist, Isabel ist keine natürliche Person, ist ein Synonym für eine Person oder für eine Gruppierung in der Gemeinde, die in der Gemeinde ist und andere verführt hat. Der Name könnte ein Hinweis darauf sein, dass es sich um eine Person handelt, die in ähnlicher Weise gehandelt hat wie Isabel, die wir aus dem Alten Testament kennen, die Ehefrau von Ahab. Was hat sie getan? Ahab geheiratet und dann den Götzenkult, den Baalskult nach Israel gebracht. Also eine von diesen beiden Möglichkeiten kann es sein. Entweder war es wirklich eine Person, die Isabel heißt, oder aber es ist einfach nur ein Synonym für eine Person oder eine Gruppierung. Ich glaube aber, letztendlich ist es völlig egal, ob wir die eine Variante oder die andere Variante favorisieren. Das Ergebnis ist das gleiche. Und eins ist unstrittig: Sie kam aus dem Innern der Gemeinde. Sie war kein Fremdkörper. Sie war niemand, der weiter weg war, irgendwo in einem Tempel sitzt und große Reden geschwungen hat. Sie war scheinbar eine Person innerhalb der Gemeinde, die zum inneren Kreis der Gemeinde zählte. Die Gemeinde musste wohl Einfluss auf sie und auf die Situation gehabt haben können. Ich habe gegen dich, dass du Isabel lehren und verführen lässt. Schlachter sagt, dass du es zulässt. Elberfelder übersetzt es, dass du gewähren lässt. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie sich hinter einer Fassade von guten Werken, von guten Argumenten und so weiter verstecken. Weil sie dein Gewissen durch eine gute Fassade beruhigen wollen. Und wenn man Mitglied in der Gemeinde Thyatira war, könnte man genau das gedacht haben. Ist doch eine gute Gemeinde. Wir sind doch gut unterwegs. Wir haben Liebe, wir haben Werke, wir haben Ausdauer, wir haben Glauben, wir wachsen. Es waren alles gute Dinge. Aber Jesus blickt dahinter und er deckt diese Fassade auf. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie sich hinter einer Fassade verstecken. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie ein Angriff aus unserem Inneren sind. Aus unserem Inneren. Isabel war Teil der Gemeinde. Sie gehörte dazu. Sie war im inneren Kreis der Gemeinde. Die Gemeinde in Thyatira hatte nicht mit Verfolgung und Anfeindungen von außen zu tun. Wie zum Beispiel die Gemeinde in Smyrna. Das waren Angriffe von außen, die hat man relativ leicht identifizieren können. Hier geht es um einen Angriff aus dem Inneren. Isabel als Quelle der Angriffe innerhalb und gegen die Gemeinde. Aber was tat Isabel denn ganz konkret? Was tat sie ganz konkret, dass das so eine Unruhe in der Gemeinde gestiftet hat, dass sie andere verführt hat? Gehen wir nochmal kurz zurück zu der Stadt Thyatira. Was war das für eine Stadt? Eine Stadt, wo es viel Handel und Handwerk gab. Und die Menschen waren in Zünften, in Gewerkschaften, könnte man sagen, Verdi und IG Metall und was es da auch immer so alles gab. Darin waren sie organisiert. Und ein soziales und wirtschaftliches Überleben in dieser Stadt, die Zugehörigkeit in dieser Stadt, war abhängig davon, ob du Teil dieser Zünfte warst, ob du Teil dieser Gesellschaft warst. Gehörst du dazu, dann bist du etwas. Gehörst du nicht dazu, dann hast du ein Problem in dieser Stadt. Du kannst das, womit du handelst, womit du arbeitest, das kannst du nicht verkaufen, weil du nicht zu dieser Gesellschaft, zu der Gruppe gehörst. Und du bist gesellschaftlich nicht angesehen. Gehörst du nicht dazu, hast du im Prinzip keine Chance, wirklich gut anzukommen bei allen anderen. Und die Gemeinde damals, da sind sich die Ausleger einig, sah es überwiegend so, dass wenn du als ein Christ warst und ein Leben mit Jesus Christus gelebt hast, dann konntest du nicht Teil dieser Gesellschaft sein, nicht Teil dieser Zunft sein, nicht Teil dieser Gewerkschaften sein. Und warum? Da wurde gemeinsam gefeiert und gegessen. Das ist ja noch nicht schlimm, das machen wir ja heute auch. Aber bei diesen Feiern wurden heidnischen Göttern geopfert. Deren zu Ehre wurde dann gemeinsam gegessen. Es wurde das Götzenopferfleisch gegessen. Und häufig war dieser Götzendienst auch verbunden mit sexueller Ausschweifung, mit sexueller Unmoral und so weiter. Und es war völlig klar für die Christen damals und für die Gemeinden, das eine mit dem anderen, das können wir nicht zusammenbringen. Das funktioniert nicht. Leben in so einer Zunft und das Leben eines Christen in der Gemeinde konnte man nicht miteinander verbinden. Das passte nicht. Die Vorstellungen des Glaubens passten nicht in das Bild der Gesellschaft. Aber um ein soziales und wirtschaftliches, ansprechendes Leben zu führen, genug Geld zu haben, angesehen zu sein in der Gesellschaft, war es notwendig, in diesen Zünften organisiert zu sein. Und genau in diese Kerbe schlägt Isabel. Genau hier setzt Isabel an. Und sie schafft ein Gedankenmodell, in dem sie sagt, das eine mit dem anderen, das kann man sehr wohl verbinden. Sie weicht Glaubensinhalte auf. Sie schließt Kompromisse. Sie versucht, das eine und das andere unter einen Hut zu bringen. Und erklärt Christen, dass es scheinbar möglich ist, oder dass es möglich ist, in beiden Teilnehmer zu sein, an beiden Leben teilzuhaben, in der Gemeinde und auch bei diesem heidnischen Götzenkult. Sie sagt, du kannst das eine leben und das andere leben und es ist überhaupt kein Problem. Das sagt Isabel, das war ihre Lehre. Wie muss man Unzucht hier in diesem Kontext verstehen? Es kann auf der einen Seite wirklich gemeint sein, es ist die sexuelle Ausschweifung, sexuelle Unmoral. Und auf der anderen Seite könnte es aber auch einfach nur das Bild sein dafür, dass Isabel andere verführt, anderen Göttern zu dienen. Hier ist Gott Jahwe und hier sind ganz viele andere, die man sich beliebig aussuchen kann. Ich glaube, dass die beiden irgendwie untrennbar zueinander gehören. Ich glaube, das eine ging mit dem anderen einher. Hat man angefangen mit Götzendienst, mit irgendwelchen heidnischen Göttern und so weiter, dann war es meistens so, dass sexuelle Unmoral und Ausschweifung die Folge waren. Isabel sagte, du kannst da hingehen, wo geopfert wird. Du kannst da mitfeiern, du kannst Teil dessen sein. Du kannst in sexueller Ausschweifung leben, kannst du alles machen. Wichtig ist nur, dass du deine Gedanken reinhältst. Dass dein Geist davon nicht gefangen genommen wird. Das, was der Körper macht und was du im Geist denkst, das sind zwei verschiedene Sachen. Hier der Körper, da der Geist. Wir lesen weiter im Text in Vers 24, da geht es um die Tiefen des Satans erkannt zu haben. Das ist ein Ausdruck, der häufig benutzt wird, wenn es darum geht, dass man ganz bewusst gesündigt hat und gesagt hat, mein Körper soll alle Sünden mitgenommen haben, die es ging. Hauptsache mein Geist lässt sich davon nicht anstecken und bleibt rein davon. Eine Trennung zwischen dem, was ich tue und dem, was ich glaube. Das war die Aussage von Isabel. Du kannst überall mitmachen. Alles halb so wild. Und hat einige verführt. Und wofür? Wofür, was war das Ziel? Soziale Anerkennung und wirtschaftlicher Erfolg. Kompromisse schließen heißt Überzeugungen aufgeben. Findest du dich da vielleicht wieder? Gehst du Kompromisse in deinem Leben ein? Bist du bereit, Kompromisse einzugehen, um selbst einen Vorteil für dich herauszuschlagen? Vielleicht ziehst du Kunden und Geschäftspartner über den Tisch und denkst, ja, dann springt ein bisschen mehr bei mir mal rum. Bleibt ein bisschen mehr Geld übrig. Vielleicht rechnest du einfach deine Stunden falsch ab. Überstunden, ja klar habe ich welche gemacht. Aber nicht nur eine, gleich fünf. Und trägst einfach eine falsche Anzahl ein. Vielleicht gehst du schwarz arbeiten. Sagt, der Staat hat sowieso genug Geld. Haben wir doch, lesen wir doch. Ne? Gibt wieder ein Steuerplus, überall gibt es genug Einnahmen. Dann gehe ich einfach schwarz arbeiten. Der Staat hat genug Geld und ich kann es ja gebrauchen. Ich muss meine Familie ernähren. Und außerdem sind die Steuern sowieso viel zu viel. Also gehe ich schwarz arbeiten, ziehe das Geld so nebenher ein. Und du redest dir ein, hier ist Gemeinde, das ist mein Leben in der Gemeinde und das ist Geschäft, das sind zwei verschiedene Dinge. Die haben miteinander gar nichts zu tun. Ich sage dir, damit wirst du nicht durchkommen. Es ist eins, du kannst dazwischen keine Linie ziehen, zwischen dem, was du tust und zwischen dem, was du glaubst. Die Tatsache, wie du deine Geschäfte führst, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wie du mit deinen Geschäftspartnern umgehst, mit Kunden und so weiter, sagt viel aus über den Glauben, den du hast. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht um einen finanziellen Vorteil geht, sondern eher um soziale Vorteile. Du willst irgendwie angenommen sein in der Gesellschaft. Du willst dich eigentlich gar nicht betrinken, du magst gar keinen Alkohol, das schmeckt sogar eklig, aber du machst es einfach mit den Arbeitskollegen, weil irgendwie willst du ja dazugehören, wenn die alle sitzen und trinken. Dann willst du doch nicht daneben stehen und alleine als Einziger ein Wasser trinken. Und du machst es einfach, obwohl du weißt, vielleicht sollte ich das nicht, das tut mir nicht gut. Du willst nicht lästern, aber du machst es einfach mit, es ist einfacher, mit der Gruppe mitzulästern. Aber in Gedanken denkst du, ich meine es ja nicht so. Ich rede zwar hier schlecht über die andere Person, ich denke aber nicht so. Ich sage das nur, damit ich nicht auffalle, damit ich irgendwie dazugehöre. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, keine Ahnung. Vielleicht lebst du in einer Beziehung mit einer Person, die nicht im Glauben ist und du redest dir ein, dass Christus doch das Wichtigste für dich ist in deinem Leben und das reicht doch schon, alles andere ist nicht so relevant. Es ist ganz egal, worum es geht, welches Thema du nimmst, überall, wo du anfängst, Kompromisse zu schließen, da belügst du dich selbst. Und mag es auch nur eine Kleinigkeit sein, es ist ganz egal. Ein Kompromiss, und wenn er noch so klein ist, ist immer ein erster Schritt von Gott weg. Wir reden jetzt nicht über ganz alltägliche Dinge. Will ich Mercedes fahren oder VW? Ja, Mercedes hat keinen vernünftigen Siebensitzer, dann kaufe ich mir halt einen Touran oder sowas, so eine Kompromisse. Um so eine Sachen, da reden wir gar nicht. Das ist völlig egal. Hier geht es um Glaubensinhalte. Hier geht es um Dinge, die deinen Glauben betreffen. Und es kann in allen möglichen Bereichen deines Lebens sein. Es kann Finanzen sein, wirtschaftlicher Erfolg, es können soziale Beziehungen sein, es können Dinge sein, die du einfach an die gleiche Stelle wie Gott setzt. So wie Isabel sagt, Gott anbeten, ja, ist völlig okay, aber da gibt es noch andere Götter, die man anbeten kann. Es kann Sport sein, es kann Ernährung sein, ganz egal, was du ganz oben auf den Thron neben Gott setzt. Du musst Gott gar nicht vom Thron runterreißen, reicht nur, wenn du jemand etwas auf die gleiche Höhe setzt. Dann fängst du an, Kompromisse zu machen. Und überall, wo du anfängst, Kompromisse auf Kosten des Glaubens zu machen, gehst du den Weg Isabels. Das Problem bei den Kompromissen ist, ich gebe meine Überzeugungen auf. Ich denke, nahezu wir alle sind uns einig, dass die Bibel relativ klar ist in dem Punkt, wenn du jemanden heiraten möchtest, dann muss diese Person ein Kind Gottes sein. Das ist das einzige Kriterium, wenn es um Partnerwahl geht, was wir in der Bibel finden, was für uns Christen bindend ist. Völlig egal, ob blond oder braune Haare, ob groß oder klein, das ist alles egal. Das einzige Kriterium ist, soll ein Christ sein. Und dann im ersten Moment ist das für dich völlig klar, jemanden zu heiraten, der kein Christ ist, das ist falsch, das ist Sünde. Und dann lässt du den Gedanken vielleicht zu und denkst einfach mal drüber nach, wie wäre es denn, wenn man jemanden heiratet, der kein Kind Gottes ist. Und du verbannst den Gedanken nicht direkt aus dem Kopf, du lässt ihn zu und fängst an, darüber nachzudenken. Ja, was wird denn passieren, wenn ich jemanden heirate, der nicht im Glauben ist? Und dann fängst du an, dir gute Argumente, scheinbar gute Argumente zurechtzulegen. Ja, ich könnte ihn ja für Jesus Christus gewinnen. Ich kann ja Zeugnis sein in der Ehe. Und du suchst dir ganz viele verschiedene Argumente. Du gehst den Gedanken, die Tat in den Gedanken immer wieder durch. Und denkst, ja, was würde passieren? Ja, das und das. Ja, aber wäre doch gar nicht so schlimm, oder? Du findest irgendwann Gefallen an diesem Gedanken, je länger du dich damit auseinandersetzt. Und dann triffst du eine Entscheidung und sagst, das ist kein Problem. Ich hatte mal gedacht, dass es Sünde ist und dass ich das nicht tun sollte, aber es gibt die und die und die und die gute Argumente. Und du triffst eine Entscheidung für dich, es ist okay. Und die Folge dieser Entscheidung ist dann die Tat. Irgendwann bist du in einer Beziehung mit einer Person, die nicht im Glauben ist. Wisst ihr, das Problem ist nicht in erster Linie die Tatsache, dass du diese Beziehung eingegangen bist. Das Problem ist, dass du eine Entscheidung davor getroffen hast, biblische Überzeugungen über Bord zu werfen. Du fängst bei der einen Stelle an, einen Kompromiss einzugehen, eine Ausnahme zu machen. Wer sagt, dass du beim nächsten Thema Halt machst? Wer sagt, dass es die einzige Ausnahme ist? Du fängst an, deine Überzeugungen, die du hattest, über Bord zu werfen. Das, wovon du fest überzeugt warst, dass es richtig ist, stellst du auf den Kopf. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie sich hinter einer Fassade verstecken. Einer Fassade von guten Argumenten und vielen anderen Dingen. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie ein Angriff aus unserem Innern sind. Sie beginnen in meinen Kopf. Sie sind kein Angriff von außen. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie letztendlich tödlich sind. Ich lese euch die Verse aus Kapitel 2, 21 bis 23. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun für ihre Unzucht. Aber sie will nicht umkehren. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun für ihre Werke. Und ihre Kinder werde ich töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem von euch nach euren Werken vergelten. Hier zeigt Jesus die Konsequenzen auf. Hier zeigt Jesus, was mit Isabel und seinen Anhängern passieren wird. Ich werfe sie auf ein Krankenbett, ich bringe sie in große Bedrängnis, ich werde ihre Kinder töten, ich werde ihnen nach ihren Werken vergelten. Das Bild, wie Jesus sich am Anfang des Textes und des Abschnittes vorgestellt hat, mit den Feuerflammen in den Augen, Das wird jetzt sichtbar. Jesus wird richten. Die Kompromisse, die Isabel eingegangen ist, sie führen in den Tod. Jesus wird richten. Was interessant ist, dass Jesus nicht sofort richtet. Er warnt, er ruft zur Umkehr und er gibt Zeit. Ich habe ihr Zeit gegeben. Wir nennen das heute Gnadenzeit. Zeit, in der Isabel und die anderen Anhänger die Möglichkeit hatten, umzukehren. So ist Gott. Er hätte das Recht, sofort zu richten. Aber er gibt Zeit. Er gibt Möglichkeit zur Umkehr. Er bietet es an und er überlässt uns die Entscheidung. Ich möchte mit euch einen kurzen Exkurs in die Pädagogik und Psychologie machen. Ich mache gerade eine Zusatzausbildung und im Rahmen dieser Zusatzausbildung ist ein Satz gefallen, den ich sehr interessant fand. Da sagte unser Referent, das Wichtigste und das Wertvollste für einen Menschen und das höchste Gut eines Menschen ist seine Autonomie. Die Möglichkeit, dass er selber frei entscheiden kann, dass er nicht gezwungen wird. Immer wenn wir Menschen in einen Zwangskontext kommen, wo andere Menschen uns zwingen, da gehen wir kaputt daran. Wir gehen zugrunde. Autonomie bedeutet, ich darf selber entscheiden. Ich gehe mal in die Kindererziehung. Wer kleine Kinder hat im Schulalter, Grundschulalter, der kennt dieses ewig leidige Thema mit den Hausaufgaben. Kinder sollen die Hausaufgaben machen, haben gar keine Lust dazu. Man steht da als Eltern und man ist selber schon genervt und es funktioniert einfach nicht. Und dann fängt man an, alles Mögliche auszuprobieren und du machst jetzt das und ich habe dir das gesagt und so weiter und so weiter. Und es funktioniert nicht. Kennt ihr das? Ja, die wenigsten nicken. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, macht aber nichts. Es gibt eine Möglichkeit, wie man darauf relativ gut reagieren kann. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert grandios. Ich würde sagen, in 95% der Fälle funktioniert das. Haben wir schon mal bei Tom und Ben gemacht, das funktioniert super. Tom ist jetzt da, der grinst auch schon. Wenn die Jungs mal keine Lust haben, das kommt nicht häufig vor, aber zwischendurch ist das so, dann haben Steffi und ich schon mal darauf reagiert und gesagt, okay, das ist deine Entscheidung, du musst die Hausaufgaben nicht machen. Kein Problem, wir schreiben einfach ins Hausaufgabenheft, du hattest keine Lust, du kannst das morgen dem Lehrer vorzeigen und dann muss der Lehrer entscheiden, was er macht. Es kann sein, dass du das morgen nachholen musst, dann musst du morgen viel mehr machen. Es kann sein, dass du Ärger kriegst. Es kann auch sein, dass du eine schlechte Note bekommst. Vielleicht musst du sogar noch eine Strafarbeit machen. Das weiß ich alles nicht. Es kann sein. Also, du darfst dich entscheiden. Entweder machst du jetzt die Hausaufgaben oder kein Problem, du musst sie auch nicht machen. Ich trage einfach nur ein, du wolltest sie nicht machen. Es ist deine Entscheidung. Immer wenn wir das so gemacht haben, haben die Jungs die Hausaufgaben gemacht. Es gab keine Diskussion mehr. Und wer glaubt, das ist manipulativ und das funktioniert nur bei den Kindern, dem sage ich, das funktioniert auch bei den Erwachsenen. Es gibt aktuell eine Studie in Bayern unter der Polizei, die läuft ungefähr seit 2 Jahren. Da haben die Polizisten eine ganz bestimmte Personengruppe untersucht. Und zwar ging es darum, wenn jemand angehalten wurde und pusten möchte, musste, so ein Alkoholtest oder wie die Dinger funktionieren. Da haben die Polizisten gesagt, so einmal bitte pusten. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nö, mache ich nicht. Und mit diesen Menschen wurde halt dieser Versuch durchgeführt. Und zwar haben die Polizisten dann 2 Möglichkeiten bekommen, wie sie darauf reagieren sollen. Und das war einfach per Zufall so oder so. Die eine Möglichkeit ist, wenn jemand gesagt hat, nö, mache ich nicht, dann, okay, wenn sie das nicht machen, wir nehmen sie jetzt fest, wir bringen sie ins Präsidium, Zwangsanordnung und dann werden wir die Untersuchung machen, ob sie wollen oder nicht, sie kommen jetzt mit. Sofort Gegenwehr, Zurückweichung und die Personen haben sich tierisch drüber aufgeregt, das ging so weit, dass sie sich fast geprügelt haben. Gegenwehr. Die andere Option, wie die Polizisten reagieren konnten, war folgende. Sie möchten nicht pusten, kein Problem. Dann muss ich Ihnen aber mitteilen, dass wir Sie jetzt bitten würden, mit zum Präsidium zu kommen. Dort müssten wir dann eine Zwangseinordnung machen. Das hat ganz viele Formalitäten mit sich und bla 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 bla. Können wir alles machen, das dauert für Sie lange, für uns lange, ist ganz schön kompliziert. Aber es ist okay, Sie können sich entscheiden, entweder jetzt zu pusten oder wir fahren aufs Präsidium, entscheiden Sie selbst. Was meint ihr, wie viele von denen, die erst gesagt haben, nö, mache ich nicht, dann doch ins Röhrchen gepustet haben? Über 90%. Was war der entscheidende Punkt? Die Tatsache, sich nicht gezwungen zu fühlen, sondern selber entscheiden zu dürfen, auch wenn die eigentlich keine Entscheidungsfreiheit hatten. Es funktioniert auch bei den Erwachsenen. Und wofür die Pädagogik und Psychologie Jahrzehnte gebraucht hat, um das zu verstehen und dann das auch mal zu formulieren, das wusste Gott immer schon. Warum? Weil er uns so gemacht hat. Gott gibt uns Zeit zu entscheiden. Wir nennen es Gnadenzeit. Ich habe ihr Zeit gegeben, um Buße zu tun. In dieser Zeit gibt Gott die Möglichkeit zur Umkehr. Nebenbei erwähnt ist dieses Prinzip genau das gleiche Prinzip von Gemeindezucht. Die Gemeindemitglieder, die werden jetzt wissen, wovon ich rede. Ich hoffe es zumindest. Bei Gemeindezucht sieht es im Prinzip ganz genauso aus. Es geht darum, Sünde aufzudecken, beim Namen zu nennen, Zeit zu geben, um Buße zu tun und umzukehren. Wenn jemand aber nicht will, muss er ausgeschlossen werden. In Vers 21 lesen wir, und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun für ihre Unzucht, aber sie will nicht umkehren. Wenn jemand meint, es ist lieblos, jemand anders auszuschließen, Konsequenzen aufzuzeigen und so weiter, ich glaube, der hat einen ganz wichtigen Aspekt von Liebe gar nicht verstanden. Lieblos wäre es, einen Menschen in seinem Fehlverhalten ohne Konsequenzen einfach laufen zu lassen. Lieblos ist es, wenn man die Kinder einfach machen lässt und man die Erziehung irgendjemand anders überlässt. Lass die Kinder machen, die werden schon wissen, was gut für sie ist. Liebe ohne Konsequenz funktioniert nicht. Und wenn du ein Beispiel brauchst für richtig praktizierte Gemeindezucht, dann ist das hier das beste Beispiel. Jesus sagt, ich gebe die Möglichkeit zur Umkehr. Ich habe ihr Zeit gegeben, um Buße zu tun, aber sie will nicht umkehren. Jesus hat Isabel Zeit gegeben, ihr die Entscheidung überlassen und sie hat eine eigene Entscheidung getroffen. Und genau darum wird Jesus Isabel richten, weil sie sich entschieden hat, weiter in Sünde zu leben. Ein weiterer Aspekt, der jetzt in den nächsten Versen deutlich wird und interessant wird, ist, vorher redet Jesus zu der ganzen Gemeinde. Dann verurteilt er das Verhalten von Isabel und alle, die anhängen. Und jetzt differenziert Jesus in den nächsten Versen. Ich möchte die Verse 24 bis 29 einmal durchlesen. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, die diese Lehre nicht angenommen haben und die Tiefen des Satans nicht erkannt haben, wie sie es nennen, ich lege keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Er soll sie weiden mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße werden sie zerbrochen, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus differenziert hier innerhalb der Gemeinde auf einmal zwei Gruppen auseinander. Er sagt, auf der einen Seite sind die Personen, die gerichtet werden. Das sind Isabel und ihre Anhänger. Und auf der anderen Seite sind es die Personen, die sich nicht haben verführen lassen. Die einen werden gerichtet, die anderen werden am Ende als Sieger mit Jesus zusammen herrschen. Den Gläubigen werde ich Macht geben, sie sollen weiden, ihm den Morgenstern geben. Ausleger sind sich nicht ganz einig, worauf sich das bezieht und wie man das im Detail auslegen kann. Man kann aber festhalten, am Ende werden diese Personen, die sich nicht haben verführen lassen, sie werden am Ende siegreich sein, sie werden am Ende mit Jesus Christus herrschen, sie werden nicht gerichtet, sie werden leben. Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Innerhalb der Gemeinde. Wir reden hier von Personen, die alle meinen, Kinder Gottes zu sein, wird es Menschen geben, die gerettet werden und Menschen, die gerichtet werden. Hier wird deutlich, dass du dich nicht hinter einer Gemeinde verstecken kannst. Du kannst dich nicht hinstellen und ich war doch in dieser tollen Gemeinde. Diese Personen, die Isabel nachgelaufen sind, die sich haben verführen lassen, die hätten sagen können, ich war doch in der Gemeinde von Thyatira und wir hatten so viele gute Dinge. Liebe, Glaube, Ausdauer und so weiter. Aber alleine die Mitgliedschaft in der Gemeinde bringt dir gar nichts, wenn deine persönliche Beziehung zu Gott zerstört ist, wenn sie gar nicht vorhanden ist. Es geht darum, um deine Schuld und ob du Buße getan hast über deine Schuld. Noch ist Zeit der Gnade. Jesus sagt, ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Diese Worte können wir eins zu eins auf uns übertragen. Vielleicht bist du hier im Gottesdienst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du bist nicht Mitglied dieser Gemeinde, du kommst hier einfach nur so zwischendurch mal in den Gottesdienst oder vielleicht auch regelmäßig in den Gottesdienst, aber du hast keine Beziehung zu Jesus Christus. Jesus lädt dich heute ein. Du kannst heute Buße tun. Jesus in dein Leben einladen. Er gibt dir Zeit und er gibt dir die Möglichkeit der Entscheidung. Heute darfst du dich entscheiden. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann kannst du gerne auf mich zukommen oder auf andere Mitarbeiter der Gemeinde. Und wenn du hier keinen kennst, dann schnapp dir den Erstbesten und sag, ich möchte ein Leben mit Jesus leben. Kannst du mir helfen? Und entweder wird die Person dir helfen oder dich direkt an jemand anders weitervermitteln. Es mag aber auch sein, dass du Mitglied in dieser Gemeinde bist. Du stehst auf der Gemeindeliste irgendwo in der Excel-Tabelle in einer Zeile. Dein Name mit Adresse und so weiter. Dann und dann wurdest du getauft. Es mag sein, dass du Mitglied in dieser Gemeinde bist. Das hat für dich erstmal gar keine Bedeutung, wenn deine persönliche Beziehung zu Gott kaputt ist. Wenn sie nahezu erloschen ist. Du gehst einfach nur noch zur Gemeinde aus Tradition. Du gehst zur Gemeinde, weil du Angst hast, die Fassade bröckeln zu lassen und jemand könnte erfahren, dass du eigentlich gar kein Christ bist. Vielleicht hast du Angst, dann soziale Beziehungen zu verlieren, die du innerhalb der Gemeinde hast und deswegen gehst du einfach immer nur mit und bist Mitglied dieser Gemeinde, auch wenn du schon lange nicht mehr dran glaubst, was die Bibel sagt. Es mag sein, dass es dir so geht. Dann gilt auch für dich, heute darfst du einen Neustart wagen. Jesus gibt dir Zeit zur Buße und zur Umkehr. Was du brauchst, ist ein aufrichtiges Gebet. Das ist der erste Schritt. Heute ist die Zeit dafür. Jesus gibt dir Zeit zur Umkehr. Wie entscheidest du dich? Es ist deine Entscheidung. Wir haben hier in dem Text ganz klar gesehen, Jesus zeigt auf, er warnt, aber er zwingt dich nicht. Es ist deine Entscheidung. Wenn du irgendwann mal vor Gott stehen wirst, den Zeitpunkt weiß weder ich noch irgendjemand anders hier, wenn du irgendwann vor Gott stehen wirst, kannst du nicht sagen, ich wusste nichts davon, ich hatte keine Zeit, es hat mich einfach so überrascht. Spätestens heute und jetzt hast du es gehört. Du brauchst Vergebung für deine Sünden, du musst Buße tun. Sonst hast du für dich die Entscheidung getroffen, ein Leben und die Ewigkeit ohne Gott zu leben. Ich fasse abschließend zusammen. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie sich hinter einer Fassade verstecken. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie ein Angriff aus unserem Innern sind. Sie kommen nicht vom Außen, sie kommen aus unserem Kopf. Kompromisse sind so gefährlich, weil sie letztendlich tödlich sind. Die Gemeinde von Thyatira, sie hatten gute Werke, sie hatten viele gute Dinge, aber es war Fassade. Jesus hat dahinter geblickt und dahinter wurde deutlich, was da in der Gemeinde eigentlich passiert. Sie haben Isabel gewähren lassen und sie hat viele in der Gemeinde verführt. Und sie werden gerichtet, wenn sie nicht umkehren. Jesus gibt Zeit zur Buße und zur Umkehr. Das ist Gnade. Und ich möchte dich einladen, über dein eigenes Leben nachzudenken. Gibt es Bereiche in deinem Leben, über die du Buße tun musst? Wo du um Vergebung bitten musst, weil du weißt, da habe ich Kompromisse geschlossen in meinem Leben, die mich wegführen von Jesus. Ganz egal, ob es um Finanzen, um Beziehungen oder was auch immer geht. Jeder Kompromiss auf Kosten des Glaubens ist ein Kompromiss zu viel. Jesus ruft dir zu, tue Buße. Ich möchte einladen, dass du nachdenkst über dein Leben und die richtigen Konsequenzen und Schlüsse daraus ziehst und Buße tust, wenn es etwas gibt, wofür du Buße tun musst. Jesus spricht, und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Diese Zeit hast du auch. Amen.